Hallo und herzlich willkommen im Printerious Podcast, der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und heute sprechen wir über ein Thema, das bestimmt den einen oder anderen schon zur Weißglut getrieben hat, und zwar das Thema Denkmalschutz. So, der eine oder andere Interior Designer wird jetzt auf jeden Fall die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, oh mein Gott, was ist das für ein schreckliches und schwieriges Thema? Und genau deswegen haben wir unsere Expertin Denise Lang heute wieder hier, damit sie uns von ihren Erfahrungen erzählen kann. Ihr kennt sie schon, sie ist Unternehmerin und CEO der Lang und Lang Gruppe. Denise, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Caro, danke dir für die nette Begrüßung. Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf. Für alle, die jetzt zum ersten Mal bei uns einsteigen und mich noch nicht kennen, mein Name ist Denise Lang, komme aus Oberösterreich, darf jetzt schon in dritter Generation unseren Familienbetrieb führen. Und wir produzieren digital bedruckte Oberflächen für sowohl Projekte als auch für den privaten Zuhause.
Denise, erzähl mal, was bedeutet Denkmalschutz überhaupt für so ein Interior-Projekt in der Praxis? Also wo fängt es an, wo hört es auf, wo fängt die Einschränkung an und wo hört die Gestaltungsfreiheit auf?
Ja, du hast das eingangs schon erwähnt, das ist jetzt nicht immer unbedingt das Lieblingsthema eines Architekten oder eines Planers, wenn es irgendwie um, sag ich mal, Renovierungen geht oder ja, gewisse Umbauten, wo eben denkmalgeschützte Gebäude sind. Ja, im Endeffekt geht es irgendwo darum, dass es halt quasi eine Art schutzwürdige Substanz gibt, die im Mittelpunkt steht. Das möchte man aus den verschiedensten Gründen einfach erhalten. Das bedeutet aber auch jetzt nicht, wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, dass dann jede einzelne Wand, Oberfläche oder Komponente irgendwie auch automatisch unter Schutz steht. Also das entscheidet am Ende des Tages die Bundesdenkmalbehörde oder Bundesdenkmalamt, so wie es in Österreich beispielsweise heißt. Und man hat einfach von Beginn an im Prozess entsprechende zusätzliche Freigaben, die einfach notwendig sind, um einfach, ja, wie soll ich sagen, eben diese historische Substanz zu erhalten, nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Und man muss einfach abklären, was muss bleiben. Genauso darf man aber natürlich auch die Frage stellen, was darf verändert werden.
Wie kann ich mir das vorstellen, so als Planer? Also wie komme ich denn mit so einer Denkmalschutzbehörde überhaupt zusammen? Auf was für einen Prozess muss ich mich da einstellen?
Ja, es empfiehlt sich da relativ frühzeitig für ein Projekt Kontakt aufzunehmen, weil man einfach einmal abklopfen kann, um was geht's überhaupt, was ist geschützt, was darf man machen. Man muss einfach einmal auch ungefähr die geplanten Maßnahmen und Materialien transparent darstellen und einfach mit den Damen und Herren von dieser Behörde darüber sprechen. Und dann sieht man sehr schnell, in welche Richtung sich das dreht, ob das ein einfaches Unterfangen ist oder eben doch sehr komplex. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man schon gewisse Muster oder Visualisierungen hat, damit man einfach auch präsentieren kann, was gedacht ist, also welchen Verwendungszweck und wie soll es ausschauen. Definitiv ist aber ganz gewiss, dass das Zeit in Anspruch nimmt. Also man soll nicht erst mit einem komplett fertigen Konzept zur Behörde gehen, sondern die Behörde rechtzeitig mit involvieren. Ich glaube, dann geht es einfach schneller und man hat einfach vielleicht auch die Chance, dass gewisse Entscheidungen schon im Prozess getroffen werden können und nicht erst dann hinten auch bei einem fertigen Konzept, weil dann kann es mal passieren im schlimmsten Fall, dass ich natürlich wieder von vorne anfangen muss.
Ja, das wäre natürlich kontraproduktiv. Absolut.
Richtig. Kommt aber auch vor. Also,
ja, wir haben schon, oh Gott,
die möglichsten Szenarien gehabt, ja.
Oh je, ich glaube, das ist der absolute Albtraum von jedem Planer, Architekten, Interior Designer, wenn man dann wahrscheinlich nochmal komplett von Anfang an anfangen muss, ne?
Genau. Umgekehrterweise hat es aber natürlich auch Charme, wenn man so ein bisschen eine Mischung machen kann aus alt und neu, gibt ja auch einen Grund teilweise, warum eben diese Dinge erhalten werden sollen, weil sie halt einfach einen historischen Wert haben. Und es gibt ja nichts Schöneres, wie wenn ich das weiterhin auch verwenden kann. Ja, es sind nur immer diese Prozesse teilweise ein bisschen fragwürdig und brauchen seine Zeit.
Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, und zwar gerade diesen historischen Wert. Und Digitaldruck ist ja, ich sag mal, die modernste Technik. Wie passt es zusammen, dass man diesen historischen Wert, diese Authentizität eben dann mit dieser, ich sag mal, neumodischen Technik vereinen kann?
Also ich sage mal so, nur weil die Technik modern ist und dem aktuellen Stand entspricht, heißt es ja nicht, dass ich nicht da genauso auf eine hochwertige Art und Weise das Alte reproduzieren kann. Also wir machen das sehr häufig, bekommen irgendwelche Originale, sage ich jetzt mal beispielsweise alte Tapeten aus dem Schloss Schönbrunn in Wien, die einfach, ja, natürlich nach diversen Jahren einfach komplett verfallen, sage ich jetzt mal, oder langsam brüchig werden, ist ja ganz normal, weil nichts hält auf ewig. Und wir dürfen diese Dinge dann meistens reproduzieren und eben im Digitaldruck nachbilden. Wir müssen dann auch immer Oberflächen auswählen, die der Grundstruktur natürlich sehr ähnlich sind und einfach diese bestehende Gestaltung aufrechterhalten. Das heißt, was machen wir am Ende des Tages? Wir ersetzen sie ja nicht durch was Neues mit einer neuen Technologie, sondern wir nutzen den Stand der Technik, den es heutzutage gibt, um einfach eine gewisse visuelle Geschichte zu bewahren und eben, wie soll ich sagen, vielleicht diesen alten, denkmalgeschützten Elementen neues Leben einzuhauchen. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, das, was wir tun.
Gibt es denn irgendwelche Materialien oder ich sag mal Drucktechniken, die vielleicht gerade für so denkmalgeschützte Gebäude besonders gut geeignet sind oder vielleicht irgendwas, was auch komplett tabu ist?
Also grundsätzlich kannst du das nicht so pauschal beantworten. Da gibt es auch, glaube ich, keine Materialempfehlung. Das darf man nicht. Man muss sich trotzdem irgendwie an den, an gewisse Sicherheitsaspekte, die einfach heutzutage gelten, halten. Sprich, teilweise muss man einfach auch brandschutzzertifizierte Oberflächen verwenden. Und der Rest ist eigentlich dann Abstimmungssache mit dem Denkmalamt, ja, wo man eigentlich schauen muss, dass man so gut wie möglich ans Original drankommt. Es kann auch mal der Fall sein, dass man eben auch reversibel diese Produkte anbieten muss. Dann fallen wieder einige Materialien raus. Was sicherlich ein Thema ist, dass man mit sämtlichen aggressiven Klebstoffen ein bisschen aufpasst und Beschichtungen, um eben beispielsweise an denkmalgeschützten Marmor oder andere sehr anfällige Materialien einfach nicht zu beschädigen. Und ja, wie soll ich sagen, am Ende des Tages können wir unsere gesamte Palette immer gut nutzen, weil man ja nie weiß, wo ist irgendwo der Denkmalschutz am Werk und zugange und wo muss unbedingt eben dem Original, sage ich jetzt mal, die Stange gehalten werden. Das kann ja mal in irgendwelchen Nassbereichen sein, wo man halt auch mal dann mit Glas was machen muss oder mit Aluverbund. Das kann aber natürlich auch sehr oft einfach nur die Tapete sein, die eben in den Räumlichkeiten zu reproduzieren ist. Das ist sicherlich mitunter das häufigste Material, weil es einfach auch damals schon sehr viel tapeziert wurde.
Weißt du, was ich mich frage? Wie geht man denn vor, wenn, ich sag mal, ein historisches Dekor, sowas wie eine alte Tapete oder ein Muster, erhalten werden soll, aber ich sag mal, diese Originalsubstanz vielleicht beschädigt ist? Kann man sowas überhaupt reproduzieren?
Reproduzieren kannst du es, aber eben nicht mehr auf der alten Oberfläche. Also wir würden einfach da ein Originalsubstrat suchen, was dem Ursprung relativ ähnlich kommt, dass einfach einmal die Struktur oder die Textur die gleiche ist oder ähnlich ist. Und all das, was dann eben den Druck, also das Pattern oder diese Zeichnungen oder was auch immer es ist, dann betrifft, das würde man sowieso am Ende des Tages einmal digital am Computer wiederherstellen. Das kann man dann entweder mit Fotografie machen oder man zeichnet es nach und arbeitet eben mit ein paar Scans noch dazu. Das muss man einfach schauen, ist ein bisschen motivabhängig. Und man kann natürlich dann gewisse Fehlstellen, sag ich mal, dort, wo vielleicht was abgerissen wurde und eben nur mal nur das Papier da ist, ohne Dekor, sowas kann ich natürlich in der Grafik ganz wunderbar nachstellen. Und dann habe ich eigentlich, wie soll ich sagen, zwar nicht mehr das Original, aber was wahrscheinlich etwas, das viel besser ist noch wie das Original, weil ich einfach noch mehr von dieser Historie darstellen kann. Ja. Und sowas wie Bemusterungen, Farbabgleich etc. sind natürlich sowieso für uns selbstverständlich.
Wo genau schafft denn Digitaldruck hier sogar, ich sag mal, neue Möglichkeiten, die mit klassischen Restaurierungsmöglichkeiten überhaupt gar nicht möglich wären?
Ja, eben wie ich es schon erwähnt habe, man kann natürlich einfach einmal diese historischen Muster klassisch reproduzieren. Man kann auch Einzelfertigungen draus machen, ohne jetzt irgendwelche Mindestmengen. Man kann das auf sehr große Art und Weise skalieren. Also wenn man jetzt an alte Schlösser, Burgen beispielsweise denkt, dann hat man ja da jetzt nicht die klassischen Räumlichkeiten mit 2-3 Meter Raumhöhe, sondern halt meistens, wenn man die Prunksäle nimmt, halt irgendwie so mindestens 6-7 Meter Raumhöhe. Das heißt, da brauche ich natürlich auch die Motive auf eine sehr große Art und Weise. Ich kann dann auch verschiedene Träger dafür verwenden, wenn ich jetzt beispielsweise da einen Abschnitt habe, der absolut höchste Brandschutzklasse erfordert, dann kann man dasselbe Pattern jetzt dann auf einem anderen Material wiedergeben, beispielsweise eben auf einem pulverbeschichteten Aluminium oder auf Faserzementplatten. Wenn ich es jetzt irgendwo verwenden möchte und akustisch einfach noch Maßnahmen treffen muss, dann kann man da wieder die entsprechend passenden Materialien dazu verwenden. Also ich habe einfach die Möglichkeit, da ein bisschen flexibler zu agieren und kann eben so halt quasi dieses historische Erscheinungsbild irgendwo mit moderne technische Anforderungen kombinieren. Und das ist eigentlich der größte Wert in dieser Technologie.
Wie sieht es aus mit unserem Lieblingsthema Brandschutz? Ich glaube, das ist natürlich da auch so ein ganz, ganz großer Aspekt bei so historischen Gebäuden, oder?
Natürlich, ja. Und der Denkmalschutz kann eben diese Sicherheitsanforderungen auch nicht automatisch aufheben. Ja. Also das ist eben genau diese Diskrepanz, in der wir uns dann oft befinden, weil zu uns kommen immer dann diese Projekte so nach dem Motto, da habt ihr den Plan, so soll es ausschauen und das sind die Kriterien, die brauchen wir, wie machen wir das jetzt? Ja. Das ist so ungefähr die Vorgehensweise für uns oft für diese Projekte. Und am Ende des Tages, ja, muss man einfach beides miteinander kombinieren und das eine funktioniert ohne das andere eigentlich nicht. Ja. Man braucht den technisch geeigneten Träger, man braucht diesen Ursprungslook, so soll es ausschauen und dann gibt es von uns eben die Lösungen dazu, wie man eben beides am besten miteinander kombiniert. Wichtig dabei ist halt auch immer, dass man diese Voraussetzungen und die Vorgaben von Anfang an hat. Ja, es bringt uns nichts, wenn wir im Prozess fertig sind und ein tolles Material geschaffen haben und dann rausfinden, Opala, können wir gar nicht verwenden, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das einfach ein Thema ist, wo man wirklich dann mit jemandem arbeiten sollte, der auch sowas vielleicht schon mal gemacht hat oder sich so ein bisschen zumindest damit auskennt, weil ansonsten kann das bestimmt also auch richtig teuer werden, oder? Kann ich mir vorstellen, wenn man das alles nochmal von vorne machen muss oder so, das wäre natürlich absolut das Worst-Case-Szenario. Was mich auch schon zu meiner nächsten Frage bringt, und zwar, was sind denn die größten Kostenfallen gerade bei so denkmalgeschützten Gebäuden?
Naja, du hast eigentlich immer irgendwie einen unbekannten Zustand. All diejenigen quasi von unseren Zuhörern, die auch schon mal selbst was renoviert haben oder umgebaut haben, gerade jetzt von alten Häusern, wissen natürlich am besten, wie das ist. Ja, man klopft eine Wand ein, sage ich jetzt mal, und bekommt dafür, keine Ahnung, 10 Überraschungseffekte gratis mit dazu. Und ähnlich ist es halt bei diesen Projekten auch oft. Ja, man kann das natürlich mit viel Planung und so weiter alles in die richtigen Wege leiten, das ist klar, aber es wird immer irgendwas Unvorhergesehenes ja im Projektverlauf dann auftauchen, mit dem muss man einfach rechnen und entsprechend dann flexibel reagieren. Ja. Typische Kostenfalle ist halt, dass man halt meistens auch von Sonderanfertigungen spricht und eben relativ wenig Standardprodukte verwenden kann. Man hat eine aufwendige Montage und auch eine Untergrundvorbereitung, weil man natürlich abklären muss, was darf ich überhaupt machen und passt es dann zu dem Medium oder zu der Oberfläche, die dann da drauf kommt. Ja. Ich habe möglicherweise zusätzliche Bemusterungen, längere Abstimmungs- und Freigabeprozesse, das heißt, ich habe automatisch durch das, was mir alles länger dauert, einfach einen anderen Zeit- und somit Kostenfaktor. Änderungen während der Umsetzung, glaube ich, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder mal vorkommt. das darf man gar nicht unterschätzen. Also man sollte schon so ein bisschen seine Reserven, glaube ich, im Budget eingeplant haben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du denn ein konkretes Projekt, wo du oder wo ihr vielleicht auch wirklich, ich sag mal, erfolgreich alt und neu zusammengebracht habt?
Wir haben natürlich verschiedenste Projekte in diese Richtung. Wir sind nur genauso wie man im Vorfeld einer Planung mit dem Denkmalamt quasi zu tun hat, hat man es quasi in der eigenen Werbung dann von diesen fertigen Projekten auch irgendwo immer mit dem Denkmalamt zu tun, weil man das gar nicht so zur Schau stellen darf, was dann wirklich alles gemacht worden ist. So ein bisschen nach dem Motto, der Prozess soll dann doch verheimlicht werden, sage ich jetzt mal. Jetzt kann man da gar nicht so viel berichten, aber wir haben in Wien beispielsweise eben im Schloss Schönbrunn damals einiges dazu beigetragen, dass diese Wandtapeten nicht mehr brüchig sind, sage ich jetzt einfach einmal pauschal. Und so gibt's natürlich die verschiedensten Projekte über die Jahre, eben bei so denkmalgeschützten Projekten. Eines hat uns jetzt im Frühling dieses Jahr schon begleitet, das ist bei uns in Linz, für quasi die Modernisierung eines Bankgebäudes. Da hat man alte Prunksäle wieder zum Leben erweckt und ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte geworden. Ob wir das, wie gesagt, alles veröffentlichen können, wissen wir nicht. Das ist nicht immer leider unsere Entscheidung, sondern eben die unseres Kunden. Aber wenn wir da was entsprechend zur Schau stellen, dann sehen es unsere lieben Zuhörer in den Bildern, die du dann verlinkst, liebe Caro.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt abschließend zum Podcast noch unseren Zuhörern raten, die vielleicht jetzt auch gerade so ein Projekt übernehmen möchten mit einem denkmalgeschützten Gebäude? Worauf sollten sie denn auf jeden Fall achten?
Also ich glaube, man muss einfach verstehen, was das jeweilige Gebäude besonders macht. Ich glaube, da beginnt es einfach mal. Und man sollte dann diese historischen Elemente keinenfalls irgendwie als Hindernis sehen, sondern eigentlich als Ausgangspunkt betrachten. Und ich glaube, wenn man dann noch die Fachleute rechtzeitig einbindet und sich einfach frühzeitig schon mit diesen Lösungen befasst, dann ist eigentlich auch alles immer irgendwo machbar. Und man sollte eigentlich auch nicht einfach den Mut verlieren, mit denkmalgeschützten Gebäuden zu arbeiten, weil es gibt am Ende des Tages irgendwelche Lösungen, die passen. Ja, und da arbeiten wir auch eben gerne diese Lösungen dann mit aus. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man nicht die Augen verschließt. Man kann heutzutage die Geschichte weiter erzählen. Man muss jetzt nicht überschreiben, sage ich jetzt mal. Man muss auch nicht zwanghaft versuchen, alles Alte zu entfernen und alles auf neu zu machen. Ich glaube, da geht viel Authentizität verloren. Ja, eine gute Kombination macht sicherlich aus.
Ich finde es schön, wie du das gerade gesagt hast. Man muss nicht auf Krampf auch alles irgendwie modernisieren, sondern man darf auch wirklich so, ich sag mal, den Charme der Vergangenheit auch gerne wirklich da lassen. Es ist ja wirklich auch ein Stück Geschichte und es ist super wichtig. Und deswegen finde ich das super schön und ein tolles Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Denise, was ist denn, wenn gerade jemand diese Folge hört und sagt, oh ja, wir haben so ein Projekt, wir trauen uns da aber nicht ran, wir bräuchten da ein bisschen Hilfe oder vielleicht möchten wir einfach mal ein paar Fragen zu dem Thema stellen. Wo findet man dich und dein Team denn?
Wir sind in Leonding zu Hause, das ist bei Linz in Oberösterreich. Wir können da gerne anbieten, unsere Produktion zu besichtigen. Wir haben einen großen Schauraum, man kann am besten auch schon Materialien und andere Dinge auch fühlen und eben nicht nur alles quasi über E-Mail und Telefon kommunizieren, wenn man weiter weg ist und natürlich zuerst den Weg über E-Mail und Telefon wählt, auch kein Thema. Stehen wir zur Verfügung. Ja. Man kann uns über die sozialen Netzwerke kontaktieren.
Ja, und natürlich machen wir es euch wie immer noch einfacher. Es ist alles verlinkt hier in den Shownotes. Und falls du diese Folge auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox. Ihr seid mit einem Klick direkt bei Denise und ihrem Team. Könnt alle Fragen stellen, die ihr möchtet. Einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen und dann Denise einfach mit euren Fragen löchern. Denise, herzlichen Dank für diese tolle Folge, für deine Zeit und ich freue mich auf unsere weiteren Folgen.
Danke, Caro. Es war mir eine Ehre und ja, ich freue mich auf viele denkmalgeschützte Projekte in Zukunft.